Deutschlandfunk Kultur heute.
Zweimal Theater, einmal Geschichtspolitik und einmal umweltfreundliche Baukunst. Das sind unsere Themen. Michael Köhler lädt Sie zu dieser Ausgabe von Kultur heute ein. Mit Modest Mussorgskis Boris Godunow war er für die Salzburger Festspiele 2020 am Pult schon längst eingeplant. Doch dazu kommt es nicht mehr. Einer der Großen, der ganz Großen, das darf man sagen, seiner Zunft ist tot. Der lettische Dirigent Maris Jansons ist heute im Alter von 76 Jahren gestorben. Er hat viele Orchester geleitet und zählt zu den bedeutenden Künstlern unserer Zeit. Frage deshalb an unseren Opern- und Musikkritiker Uwe Friedrich. Ist es nicht übertrieben zu sagen, ein herausragender Dirigent ist gestorben?
Unbedingt, denn er war einer, der seine eigene Eitelkeit nicht in den Vordergrund gespielt hat. Aber bei ihm war doch immer die Partitur noch wichtiger als er selbst. Und dieses Bemühen, die Partitur möglichst gut an diesem Abend für uns im Publikum umzusetzen und damit eine Botschaft wirklich zu bringen in diesen Stücken, für die er nun zu Recht berühmt war, das hat man immer gespürt in seinen Konzerten.
Lassen Sie uns über sein Wirken und das Werk sprechen. Zum Repertoire zählen Beethoven, natürlich Strauss, aber auch Strawinsky. Berühmt indes ist er vielleicht für Schostakowitsch, den er selbst noch kennengelernt hat. Was zeichnet den Stil von Maris Jansons aus?
Er ist geprägt durch den sogenannten russischen Stil. Er ist ja seinem Vater, der ebenfalls Dirigent war, nach Leningrad, inzwischen wieder St. Petersburg, gefolgt. Seine Familiengeschichte zeugt ja auch von den Schrecken des 20. Jahrhunderts. Er musste unter deutscher Besatzung von seiner Mutter im Versteck zur Welt gebracht werden. In Riga, es ist eine lettische Familie. Sein Vater ging kurz nach dem Krieg nach St. Petersburg als Assistent von Mrawinski, dem berühmten Dirigenten und Schostakowitsch Vertrauten. Maris hat dann am Konservatorium dort gelernt und, was ich vorhin schon sagte, dieses Primat der Partitur dort wirklich eingebimst bekommen, schon auch von strengen Lehrern, wofür er dann immer sehr dankbar war. Und diese Art des Musizierens, klischeehaft spricht man von der russischen Seele, aber so eine Wärme des Tons, eine Klang Detailverliebtheit ist eben tatsächlich spürbar und da gehört er zu den, man möchte fast sagen, letzten Vertretern, die diese russische Schule noch völlig unverfälscht verinnerlicht hatten.
Um einen Eindruck zu bekommen, hören wir einen Ausschnitt aus der 7. Sinfonie, dem Opus 60 von Dmitri Schostakowitsch, Leningrader Sinfonie meist auch genannt, die von der deutschen Leningrader Blockade im Zweiten Weltkrieg handelt, ein Stück über den Widerstand und den späteren militärischen Sieg. Es musiziert das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
Maris Jansons Schostakowitsch-Interpretationen zeichnen sich durch diese ungeheuer schwer zu erreichende Balance zwischen Schrecken, Brutalität, grimmigem Witz und dann doch nie endender Menschenliebe aus. Das können wirklich nur ganz wenige. Da war er einer der größten in der Aufführungsgeschichte von Schostakowitsch-Symphonien.
Wir müssen über den Lebensweg sprechen von Maris Jansons, der diese Nacht zu Ende gegangen ist im Alter von 76 Jahren. Er erlitt schon 1996 beim Dirigieren einen Herzinfarkt, überlebte. Man musste immer damit rechnen, dass ihm was zustößt. War er krank? Hat er sich im Dienst der Kunst überarbeitet?
Das ist mir immer ein bisschen nah am Klischee, wenn man so zu Tode dirigiert sagt, was in der Tat interessanterweise auf seinen Vater zutrifft. Also die Herzkrankheit, die Neigung dazu scheint in der Familie zu liegen. Er hat immer wieder versucht, kürzer zu treten, hat sich diesem emotionalen Stress der Oper nur selten noch ausgesetzt. Er hätte im kommenden Sommer in Salzburg Boris Godunow dirigieren sollen. Er war vorsichtig, hat aber sich dann doch noch so um die 100 Auftritte pro Jahr zugemutet in den letzten Jahren. Das ist doch eine Menge. Das ist ein bisschen untypisch, wenn man so will, für seinen Werdegang. Denn er hat es erst mal langsam und ganz altmodisch angehen lassen. Er ging zu den Osloer Philharmonikern, hat dieses nicht so ganz bedeutende Orchester zu bis dahin ungeahnten Höhen gebracht, ist dann nach Pittsburgh gegangen, auch nicht das erste der amerikanischen Orchester. Und dann erst mit so Anfang, Mitte 50 begann die richtig große internationale Karriere. Und er hat auch selbst gesagt, man muss in sich spüren, ob man reif dafür ist. Das sei sehr schwierig. Und dann habe er es eben gespürt und später eine Zeit lang auch gleichzeitig das Konzertgebauorchester in Amsterdam und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks geleitet. Konzertgebau hat er dann abgegeben, eben aus gesundheitlichen Gründen.
Sagt Uwe Friedrich zum Tod des Dirigenten Maris Jansons, der heute im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Mit Bühnenkunst machen wir weiter am Staatstheater in Karlsruhe. Da kam ein Auftragswerk des Autorenduo Lutz Hübner und Sarah Nemitz heraus. Es heißt Frauensache. Frauenärztin Beate will in den Ruhestand und sucht eine Nachfolgerin. Das ist nicht so einfach, denn das Interesse an einer Praxis auf dem Land ist nicht gerade groß. Hanna, eine junge Ärztin, meldet sich und scheint genau das zu sein, was Beate gesucht hat. Eine engagierte Feministin. Beate ist 68erin, die Nachfolgerin nicht. Im Stück Frauensache geht es um Abtreibung, um das Werbeverbot dafür, aber auch um alte und um neue und um alt-neue Frauenbilder. Ein Stück für eine Frauenbesetzung, ein Thema für alle und über uns. Und Cornelie Üding sah das.
Es geht ja doch noch, aufklärendes, agiles, politisches Theater mit einem Schuss Ironie und Witz auf die Bühne zu bringen. Und dabei ein wirklich ernstes Problem, das der Abtreibung, vornehmer gesagt der Schwangerschaftsunterbrechung, in den Fokus zu nehmen. Ernsthaft, aber nicht moralisierend, aktuell und richtiggehend spannend. Alles fängt routinemäßig an, als Beate, eine gestandene Frauenärztin, nach 30 Jahren harter Arbeit eine junge Nachfolgerin sucht. Man scherzt, kollegial, plaudert, scheint sich auf Anhieb gut zu verstehen. Die selbstbewusste, buschikose Ärztin mit den drahtigen grauen Haaren ahnt nicht, an wen sie im Begriff ist zu übergeben. Rasch wird sich herausstellen, dass die frisch und idealistisch auftretende junge Kollegin alles andere als harmlos und loyal ist, wenn es um die entscheidende Frage der Abtreibung geht. Während die erfahrene Ärztin bereit ist, einer jungen, alleinerziehenden und von der Situation völlig überforderten Mutter durch einen Eingriff im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu helfen, erweist sich ihre ambitionierte Gegenspielerin als eine leidenschaftliche Abtreibungsgegnerin. Mit dem Versprechen eines Jobs, einer Wohnung und harmonischer Gemeinschaft auf dem Ökohof gewinnt sie das Vertrauen der jungen Frau.
Es geht dort auch eher darum, eine neue, natürliche Form des Zusammenlebens zu organisieren. Eine ursprüngliche, wenn Sie so wollen, eine solidarische Gemeinschaft.
Doch hinter dem Angebot verbergen sich handfeste politische Absichten. Es gehört zu den Finessen des Stücks, dass der erschreckende ideologische Hintergrund erst allmählich zum Vorschein kommt. Die humanistisch klingende Wendung vom Schutz des ungeborenen Lebens beinhaltet einen rassistischen Zuchtgedanken. Der Ökohof wird sich als identitäre Kaderschmiede erweisen. Und die anfangs harmlosen Einzelproteste gegen die Abtreibungsärztin verwandeln sich in eine bedrohlich aggressive Mahnwache vor der Praxistüre. Den Patientinnen droht ein Spießrutenlauf. Das Angebot, die sich aufschaukelnde Situation durch ein öffentliches Bürgerinnengespräch zu entschärfen, erweist sich als Falle und wird zum Fanal für Beate, die auf offener Bühne demontiert wird. Wobei die Jungärztin in einem infamen Zusammenspiel mit einer aalglatten, routinierten Lokalpolitikerin zu geradezu dämonischer Demagogenform aufläuft.
Dieses Land braucht Kinder, braucht intakte Familien. Denn die sind die Basis einer gesunden Gesellschaft. Wir brauchen Frauen, die gerne Mütter sind.
Dass ausgerechnet Beates syrischstämmige, von den Erlebnissen der Flucht belastete Sprechstundenhilfe in dieser Situation den Überblick behält, gehört zu den ebenso unrealistischen wie gekonnten Kunstgriffen der Inszenierung, die jeden platten Naturalismus meidet. In einer vehementen Verteidigungs- und Angriffsrede pulverisiert sie die Kampfbegriffe der neuen Rechten. Kurze, stilisierte Bilder, Blackouts, scharfe szenische Schnitte, kaum Requisiten, schnelle tänzerische Schritte der sechs Akteurinnen in dem treppenartigen Raum. Regisseurin Alexandra Liedtke gibt dem Ganzen eine Dynamik, die schwerblütiges Lamentieren und Grübeln unterbindet und gerade dadurch ruckartiges Erkennen von Zusammenhängen ermöglicht. Es zeigt sich, dass strategische Unterwanderung einer Gesellschaft durch tückische Tarnung auf der einen, latenter Verharmlosung auf der anderen Seite die Widerstandskräfte selbst anfangs noch kämpferischer Figuren wie Beate schwächt. Nur Galgenhumor und ein trotziger Widerstandsstolz lassen sie nicht ganz kapitulieren. Überraschend taucht die durch den Umgang mit der faschistoiden Ökobande geläuterte ehemalige Patientin wieder auf. Die rassereinen, germanophilen Lebensschützer wollten nichts mehr von ihr wissen, nachdem sie erfahren hatten, wer der Vater des noch ungeborenen Kindes ist, ein somalischer Flüchtling. Pointe hinter der Pointe: Der Flüchtlingsvater ist pure Erfindung der unerwartet pfiffigen Nichtmutter, um dem verdächtigen Ökogehege doch noch zu entkommen. Und Beate tritt von ihrem Rücktritt zurück und richtet sich trotzig entschlossen wieder in ihrer alten Praxis ein. Jetzt erst recht. Ein listiges Lehrstück, dem es gelingt, eine komplexe Diskussion so anschaulich verdichtet darzustellen, dass wir hoffentlich rechtzeitig ein ganzes Stück klüger aus dem Theater herausgehen, als wir hineingegangen sind.
Cornelie Üding über Frauensache, Karlsruhe. Wir bleiben bei der Bühne. Die belgische Autorin und Regisseurin Anne-Cécile Van Dalem wurde 2016 mit ihrem Stück Tristesse international bekannt. 2 Jahre später folgte Arktik, das sich mit gesellschaftlichen Versuchsanordnungen in den Randbereichen unserer Welt befasst. Immer geht es bei ihr um komisch-gruselige Grenzerfahrung von dem Hintergrund von Katastrophen. An der Berliner Schaubühne kamen nun Die Anderen zur Uraufführung. Und das spielt in einem Dorf irgendwo in Europa. Eine Hotelbesitzerin fährt trunken einen flüchtigen Jungen an. Der wird verletzt und wird versteckt, weil sonst beide auffliegen. Ressentiment, Rache, Neid kommen auf. Und Fragen. Der junge Fremde erzeugt Fragen. Er ist anders. Sie sind anders. Eberhard Spreng sah das neue Werk.
Ein verlorenes Dorf in einer Waldlandschaft, tiefste mitteleuropäische Provinz, ständiger Regen und ein zwischen finsteren Tannen angesiedeltes Hotel. Zum alten Kontinent, heißt es bezeichnenderweise. Über dem hyperrealistischen Dekor eine Leinwand und in Großaufnahme Jule Böwe mit geröteten Augen hinter dem Steuer eines Autos mit maroden Scheinwerfern. Sie fährt einen jungen Mann an und bringt den Schwerverletzten in das Hotel, das sie mit ihrem zutiefst deprimierten Mann weiter betreibt, obwohl da seit Jahren keine Gäste mehr absteigen. Sie behauptet, den Verletzten im Straßengraben aufgefunden zu haben. Was soll mit dem Fremden geschehen, fragt sich die kleine Dorfgemeinschaft bei einem Treffen.
Ich schlage also vor, dass er hier bleibt, bis einer von uns sich schuldig bekennt und die Gemeinschaft von dieser Verantwortung befreit.
Es kommt nicht in Frage, dass ich diesen Jungen bei mir aufnehme.
Ja, er kann ja erstmal hier im Hotel bleiben.
Absolut.
Wir haben gedacht, dafür, dass wir ihn aufgenommen haben, kann er sich behilflich zeigen. Wir haben sowieso so viele Schäden wegen dem Regen.
Van Dalem zeigt Bilder der Verlorenheit, der Langeweile, des Trübsinns im Leben der Hoteliers, eines fast funktionslosen Bürgermeisters, einer Lehrerwitwe und weiteren Figuren. In dieses Phlegma dringt der verletzte Fremde ein wie eine Wiederbelebung. So als wäre es ihr eigener Sohn, kümmert sich die Hotelfrau um den jungen Mann. Aus dem Süden sei er geflohen, so erfahren wir, wo ständige Waldbrände die Landschaften verwüsten, während hier unentwegter Regen die Gemüter verdüstert und durchs Dach ins holzvertäfelte Hotelfoyer tröpfelt. Verbittert sind die Menschen hier, fühlen sich abgehängt und das lassen sie jeden spüren, der bei ihnen auftaucht, wie eine angehende Sozialarbeiterin, die später auf der Suche nach dem verschwundenen Migranten mit den Menschen im Dorf spricht.
Ich glaube, ich gehe jetzt besser.
Wie viel zahlt man Ihnen für Ihr Praktikum? Ich wette, die zahlen Ihnen sogar Ihr Flugticket. Nicht mal der Müll wird hier mehr abgeholt. Wissen Sie, wie hoch das Rathausbudget ist? Ich wette nicht einmal ein Zehntel von dem, was Sie kriegen, um Ihre Zentren zu unterhalten. Wir haben nicht einmal mehr einen vernünftigen Laden in diesem Dorf.
Das tut mir ja auch leid.
Ja, ganz genau. Mir tut's auch leid.
Hinter dem dystopischen Plot um Klima, Migration und Strukturwandel auf dem Land schimmern bald andere Erzählebenen durch. Denn die Begegnungen zwischen den Dorfbewohnern und dem genesenden Migranten, der beziehungsreich Ulysses heißt, offenbart individuelle Abgründe. Die verwitwete Marge entführt ihn, als wäre in ihm ihr verstorbener Mann zurückgekehrt. Die Hotelfrau Alda pflegt ihn, als sei es ihr Sohn. Es gibt da ein kollektives Trauma, das jede und jeder unterschiedlich verarbeitet, in Albträumen und Schreckensbildern.
Genau da sehe ich wieder diesen Schatten. Er geht unten am Fenster entlang. Er trägt einen Regenkeb. Wegen der Kapuze kann ich das Gesicht nicht sehen. Er trägt unser Gewehr und geht auf den Wald zu.
Ein Gewaltverbrechen hatte das Dorf seiner Kinder beraubt und das hatte man Fremden zur Last gelegt. Nun haben die hinterbliebenen Erwachsenen in der verschworenen Dorfgemeinschaft ein kollektives Ritual entwickelt, um ihre verdrängte Schulderfahrung zu bewältigen. Denn der Täter kam aus den eigenen Reihen. Und das greift das vorchristliche Motiv des Sündenbocks wieder auf. Schon in den vorhergehenden Arbeiten mit ihren belgischen Schauspielerinnen und Schauspielern hatte Anne-Cécile van der Lem vor dem Hintergrund aktueller ökologischer und ökonomischer Katastrophen den Zerfall geschlossener Gemeinschaften als groteske Krimigeschichten erzählt. Immer war da letztlich von einem lustigen Untergang des Abendlandes die Rede. In ihrer ersten Arbeit mit dem wunderbar überdreht agierenden Ensemble der Schaubühne treibt sie ihr surreales Verwirrspiel um theatrale und filmische Genres weiter. Plot und Erzählung sind immer wie verschoben zur formalen Umsetzung. Die mit Händen zu greifende Komik passt nicht zum getragenen Rhythmus der Darstellung, die verhandelten Zeit- und Reizthemen nicht zur Verspieltheit der Fabel, Grusel und Suspense nicht zur Lächerlichkeit der Objekte, die sie transportieren sollen. Nicht was hier erzählt wird, ist letztlich interessant, sondern wie es in der Darstellung eher verschleiert als offenbart wird. Das ist unterhaltendes Metatheater, ein Aktualitätslustspiel mit einer Flut von Verweisen und Bezügen auf europäische Geschichte und Gegenwart.
Sagt Eberhard Spreng über die anderen. Der Streit um Rückgabe und Kunst und Immobilienbesitz von Kunst und Immobilienbesitz sowie Entschädigungsansprüche der Hohenzollern, der ist im Sommer des Jahres bekannt geworden, der Spiegel berichtete. Die Geheimverhandlungen bestehen ja seit vielen Jahren. Neuerlichen Auftrieb hat die Diskussion bekommen, als Mitte November Fernsehsatiriker Jan Böhmermann eine ganze Sendung dem Thema Böse Bissig widmete und vier Historikergutachten, die bestehen, dazu online stellte. Wir wollen hier nun nicht noch einmal über Rechtsansprüche und die Rückgabe von Schloss Cäcilienhof sprechen oder ob da jemand vielleicht nicht so richtig mitbekommen hat, dass wir seit 1918 keine Monarchie mehr sind, sondern seit 1919 eine Demokratie, sondern die Frage stellen, warum wir darüber diskutieren. Wie reden wir über Geschichte? Gestern hat der Historiker Ulrich Herbert eine Seite, mehr als eine ganze Seite in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, über die Beteiligung der Hohenzollern am Aufstieg der Nazis geschrieben. Ich habe den Neuzeithistoriker Jörn Leonhard gefragt und der hat ein dickes Buch über den überforderten Frieden 1918 bis 1923 vorgelegt und ihn gefragt, haben Sie eine Erklärung, warum wir uns heute, bald 75 Jahre nach Kriegsende, mit Entschädigungsansprüchen der Hohenzollern befassen?
Ich finde das deshalb interessant, das wäre auch fast mein Ergebnis dieser Debatte, wie sie bis jetzt gelaufen ist, weil uns das weniger über die Involvierung des Kronprinzen in die Krisenphase der Weimarer Republik erzählt, sondern vielmehr etwas über Erregungszustände und vielleicht auch so etwas wie Verunsicherungsschwellen unserer eigenen Gesellschaft. Und da wäre mein Ansatz zu sagen, dass im Augenblick vielleicht sehr viel zusammenkommt, was dann auch erklärt, warum solche Debatten plötzlich eine ganz wichtige Funktion übernehmen. Das eine ist sicher, dass wir insgesamt erleben, dass Milieus, Parteien, Parteiensysteme sich verändern, erodieren und dass damit aber, und da sind wir dann ganz schnell beim Thema, sich die Regeln, nach denen Geschichtspolitik formuliert, vermittelt wird, verändern. Dass sich die, man könnte sagen, Sagbarkeitsregeln gegenüber der Geschichte verändern. Das zweite, wenn wir über das Kaiserreich, die Weimarer Republik, den Beginn des Nationalsozialismus sprechen, dann sprechen wir in der Gegenwart über die Bedingungen, wann Demokratien, warum und wie scheitern. Und das ist plötzlich eine Frage, die sehr nah in unserer Gegenwart angekommen ist, vor der wir alle glauben, intuitiv fühlen, vielleicht auch so beim Blick auf Babylon Berlin im Modus der Selbsterschauderung denken, da sind wir doch wieder ganz nah dran. Das Dritte, wir haben eine intensive Debatte um den Stellenwert der DDR in der deutschen Geschichte, um den Stellenwert von 1989, Frage nach der Anerkennung von Lebensleistung, war die DDR ein Unrechtsstaat und dagegen steht jetzt eben die Rückgabeforderung der Hohenzollern. Und das Vierte und Letzte, und das ist, glaube ich, ein Thema, das uns dauernd in all diesen Restitutions- oder Restaurationsdebatten wieder auftaucht oder mit was wir konfrontiert sind. Diese Berliner Republik, die in irgendeiner Form ihren Ort sucht. Ist das ein postnationaler Nationalstaat? Ist das ein Heimatmuseum? Gibt es eine besondere Verantwortung der Deutschen für Europa oder gar für die ganze Welt? Das ist die Suche nach irgendeiner Form der Selbstvergewisserung. Und wenn Sie diese vier, je nach Zählung, vier oder fünf Faktoren zusammennehmen, dann wird eigentlich das Entscheidende deutlich, nämlich dass diese Debatten in einem größeren Kontext stehen. Und der Kontext geht sehr viel weiter als die Frage persönliche Verantwortung eines Kronprinzen am Ende der Weimarer Republik. Und das ist für mich das eigentlich Interessante.
Ich höre daraus, wir sprechen in einem Moment, wo wir an 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung erinnern, wo wir an 70 Jahre Grundgesetz erinnern, wo wir an 30 Jahre Mauerfall erinnern, wo wir teils antidemokratische Neigungen im eigenen Land, aber auch in Europa haben. Wenn wir über Geschichte reden und streiten und debattieren, dann ist uns eigentlich die Gegenwart fragwürdig geworden.
Ja, in dem Augenblick, in dem wir erleben, dass Erwartungssicherheit verkürzt wird, dass wir das Gefühl haben, es gibt keinen Konsens mehr über bestimmte Dinge, Institutionen werden fragwürdig oder wir erleben einfach, dass sie ins Rutschen kommen. Dieses Gefühl, dass man auf Eisschollen treibt, aber dass man fast wie beim Klimawandel damit konfrontiert ist, dass Geschichte in Bewegung kommt. Dann wird der Blick in die Geschichte, aber eben auch die Neigung, Geschichte zu instrumentalisieren, dann nimmt das erheblich zu. Das ist für die Bundesrepublik gar nicht so etwas Neues. Das haben wir auch mit der Fischer-Kontroverse in den 60er Jahren oder mit dem Historikerstreit um die Einzigartigkeit des Holocaust erlebt. Ich glaube, was im Augenblick dazukommt, ist diese Suche nach geschichtspolitischer Identität, Identifizierung, Selbstvergewisserung. Und da merken wir eben, dass wir sehr selektiv vorgehen. Wir rekonstruieren Schlösser. Wir haben in Berlin das Humboldt-Forum, in Potsdam die Diskussion um eine Garnisonkirche. Aber gleichzeitig hoffen wir, dass wir andere Kontexte, die da mit reingehen, etwa die Frage nach der Rolle der Hohenzollern oder die Frage nach der Verantwortung Deutschlands für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs oder die Frage nach dem Untergang der Zerstörung der Weimarer Republik, diese Dinge können wir da nicht raushalten. Also wenn wir in den Städten die Vakua schließen, architektonisch, dann ist es für mich nicht überraschend, dass wir irgendwann eben auch andere Debatten führen. Und das passiert im Augenblick ganz exemplarisch.
Sagt der Neuzeithistoriker Jörn Leonard zur Debatte um die Hohenzollern für unsere Gegenwart. Streng genommen, und damit kommen wir zum letzten Beitrag, ist die Einwilligung ins Leben ja schon umweltschädlich. Ein Rind erzeugt in seinem Leben allein schon so viel CO2 wie ein Automobil nach 90.000 Kilometern Fahrt. Beide verbrauchen unnötig Ressourcen. Nun gibt es neben Fridays for Future so allerlei Bewegungen, die das ändern wollen. Denn auch das Bauen etwa ist durchaus umweltschädlich. Allein die Klimabilanz von Beton ist fatal. Flächenfraß, Bodenversiegelung und Abriss statt Sanierung erzeugen Umweltschäden. Dagegen gibt es einige neue Bestrebungen und Bewegungen. Andrea Heil etwa ist Bauingenieurin, gehört einer Ortsgruppe, einer im Sommer gegründeten Bewegung an, die sich Architect for Future nennt. Und ich habe sie gefragt, ob das so eine Art Slow Food fürs Bauen ist. Frau Heil, was ist Ziel Ihres Zusammenschlusses?
Also die Betonherstellung weltweit erzeugt 2 bis 3 Mal so viel CO2 wie der ganze Flugverkehr, auf den wir uns so konzentrieren. Deswegen ist unser Ziel jetzt, eine klimapositive und gesunde Bauwende einzuleiten. Wir können auch Nützlinge sein oder nützliche Gebäude bauen, wie zum Beispiel das Cradle-to-Cradle-Prinzip zeigt, das auch eng mit unserer Architects for Future-Bewegung verknüpft ist. Und das besagt im Prinzip, dass alle Produkte biologisch abbaubar oder 100% technisch rezyklierbar sein müssen, sodass eben kein Müll entsteht und wir von der Wiege zu Wiege vom Wirtschaften und immer wieder neue Produkte daraus machen können. Es gibt schon Gebäude, die Cradle to Cradle inspiriert sind. Das Rathaus in Venlo zum Beispiel in den Niederlanden, das reinigt die Luft in und ums Gebäude, fördert die Biodiversität auch durch seine intensive Begrünung und ist flexibel und recycelbar durch lösbare Verbindungen und die Wahl der Baumaterialien und hat dadurch am Ende des Lebenszyklus sogar einen Restwert, anstatt Geld zu kosten für den Abriss. Die Menschen im Gebäude, die sind auch weniger krank tatsächlich.
Sie verwenden oder möchten wiederverwendbare Rohstoffe ganz oben auf Ihrer Zutatenliste sehen, ja?
Richtig. Also die Materialwahl wird aktuell sehr stiefmütterlich behandelt. Wir fokussieren uns sehr auf den Energieverbrauch von Gebäuden im Betrieb. Und Materialien müssen aber auch gesund sein und in biologischen oder technischen Kreisläufen zirkulieren können, weil die Rohstoffe sind endlich und aktuell haben wir viele Verbundmaterialien, die so verbacken oder behandelt sind, dass sie am Ende Sondermüll sind und nicht mehr zu gebrauchen, und so verbrauchen wir das Material. Die Baubranche ist eben eine riesige CO2-Schleuder, könnte aber auch ein Potenzial haben, klimapositiv zu sein, weil wir haben eine riesige Masse an Baumaterialien dort lange Zeit gelagert und es könnte ein CO2-Speicher oder eine CO2-Senke sein.
Das Wohnen und das bezahlbare Wohnen ist die soziale Frage unserer Tage. Ich würde gerne Ihnen kritisch entgegenhalten, dass Ihre Art von Fortschritt vielleicht auch ein Stück weit fortschrittsfeindlich sein könnte. Wenn Sie nämlich sagen, sanieren statt abreißen, dann ist das am Ende doch wieder nur was für Privilegierte, oder nicht?
Ja, die eine Sache ist mit dem fortschrittsfeindlich. Also das ist vor allem der Raubbau und die Einweggesellschaft, die wir aktuell haben, weil die Rohstoffe sind endlich und so ist keine Zukunft möglich. Das, was wir wollen, dass man repariert und wiederverwendet, solange möglich, das ist auch nichts Neues. Das hat man früher gemacht, das ist richtig, ja. Und das müssen wir aber tun, wenn wir eine lebenswerte Zukunft wollen. Und die finanzielle Frage ist so leider aktuell nicht ganz fair abgebildet, weil es bezahlt schon jemand für die billigen Baustoffe. Einerseits der Steuerzahler zahlt die Umweltschäden und der Bauherr zahlt am Ende doch, und zwar bei der ersten Sanierung oder Instandsetzung. Jeder hat verstanden, dass es besser ist, ein qualitativ hochwertiges Laptop zu kaufen, was vielleicht 10 Jahre hält und einen Restwert hat, dass es günstiger ist, als in der Zeit 3 Billigmodelle zu kaufen. Und im Hausbau ist es ähnlich. Wenn man die Schlagzeilen liest, dann weiß man, dass schon teilweise vor der Inbetriebnahme saniert werden muss. Und der Bauherr zahlt zum zweiten Mal dann bei der Entsorgung, weil die Billigmaterialien von heute sind der Sondermüll von morgen mit unkalkulierbaren Entsorgungskosten. Die Fachwelt weiß das, aber der Bauherr bleibt im Unklaren und der Hersteller wälzt so die Verantwortung auf den Bauherr ab beim Kauf. Und viele Sachen werden nicht erst in 50 Jahren umgebaut oder ausgebaut schon, sondern viele Bauteile haben eine deutlich kürzere Lebensdauer und dann kommt das dicke Ende eben zum Schluss. Leider fördert das Klimapaket aktuell energetische Sanierungen, ohne klarzustellen, welche Materialien dafür eingesetzt werden.
Was erwidern Sie Kritikern, die sagen, schön und gut, das Ganze ist nur ein bisschen zu teuer und zu langsam?
Naja, damit es schneller geht, haben wir uns gegründet. Da muss die Politik natürlich auch mitspielen. Genauso muss die Politik auch bei den Förderungen mitspielen, damit das Ganze von den Kosten her erstens transparent wird für den Bauherrn, was da für Kosten bei den ersten Sanierungen oder bei der Entsorgung dann auf ihn zukommen. Und auf der anderen Seite, dass einfach die Gesellschaft erfährt, dass sie eigentlich diese Kostendifferenz zahlt, weil am Ende die Umweltschäden deutlich teurer kommen, wie wenn man von vornherein diese riesige Branche sozusagen nachhaltiger gestalten würde.
Sagt Andrea Heil über die Bewegung Architects for Future. In den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt, die nun folgen, geht es um Reaktionen auf den Tod des Dirigenten Maris Jansons.
Sein Talent werde immer im Sternbild Lettlands und der Weltmusik bleiben und in den Herzen der lettischen Bevölkerung. Das twitterte heute Lettlands Staatspräsident Egils Levits. Außenminister Edgar Rinkevičs zeigte sich ebenfalls betroffen und schrieb: Wir danken ihm für seine Liebe und Hingabe zur Musik, für seine positive Energie und Inspiration. Auch das Symphonieorchester und der Chor des Bayerischen Rundfunks äußerten ihre Trauer. Der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, bezeichnete Jansons als Ausnahmekünstler. Er habe das Symphonieorchester und den Chor zu dem geformt, was sie heute seien. Sie zählten zu den besten Klangkörpern der Welt. Und noch eine traurige Nachricht: Der Komponist Irving Berge ist gestorben, Autor des Songs Day O, der ihn und Sänger Harry Belafonte berühmt machte. Day O oder auch der Banana Boat Song ist eigentlich ein Sklavenlied, das beim Arbeiten gesungen wurde. Irving Berge hat daraus die bekannte Calypso-Version gemacht und den Text dazu geschrieben. Es geht zurück auf jamaikanische Hafenarbeiter, die nachts Bananen verluden und den Sonnenaufgang erwarteten. Neben Day O gehört Island in the Sun zu seinen bekanntesten Songs, ebenfalls gesungen von Harry Belafonte. Berge hat außerdem mit Sam Cooke oder Chuck Berry zusammengearbeitet und laut seiner Webseite haben sich seine Lieder weltweit über 100 Millionen Mal verkauft. Wie heute bekannt wurde, ist Irving Berge in der Nacht zum Samstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Gestern brannte es im österreichischen Hallstatt, UNESCO-Weltkulturerbe mit dem ältesten Salzbergwerk der Welt. Das Dörfchen ist bei Touristen wegen seiner pittoresken Lage am Hallstätter See beliebt. Es gibt viele schmale Gassen, hübsche Häuschen und Kirchen mit gestapelten Knochen. Pro Jahr kommen etwa 1 Million Touristen. Bei Chinesen ist Hallstatt so beliebt, dass der Ort vor ein paar Jahren in China nachgebaut wurde. Wie sich heute zeigt, sind die Brandschäden zwar schlimm, aber nicht ganz so wie zunächst befürchtet. 2 Holzhütten brannten komplett aus, 3 weitere Gebäude wurden beschädigt, ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten schwer verletzt. Zur Stunde wird immer noch ermittelt und aufgeräumt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.
Das war's von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Gleich die Nachrichten ausführlich um 10 nach 6. Dann die Information am Abend. Ein Thema, die SPD und die GroKo nach dem Mitgliedervotum. Ihnen einen schönen ersten Advent.